SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Nina Wolf. Schön, dass Sie zuhören. Heute, am Pfingstsonntag, feiern wir nach. Den 150. Geburtstag von Thomas Mann. Nicht mit der üblichen Mann-Literatur, sondern mit neuen Romanen und auch Kuriositäten, inspiriert vom Werk des Grand Seigneurs der deutschsprachigen Literaturlandschaft. Außerdem reisen wir mit Marlene Strerowitz nach New York. Wir stellen ihren neuen Roman Auflösungen vor. Und mit Miko Sophie Kümmel spreche ich über eine literarische Wiederentdeckung aus dem Jahr 1971. Sie hat das Nachwort zu Maureen Duffys Kind der Liebe verfasst. Die Sommerlektüre, mit einem erzählerischen Kniff, erscheint nun erstmals auf Deutsch. Aber zuerst Bitcoins, Wallets, Mining. Vokabular, das Ihnen bei der Lektüre von 1000-mal so viel Geld wie jetzt begegnen wird. Juan Esguzes neues Buch spielt mit Wahrheit, Fiktion und Faszination. Er erzählt gleich, was der Krypto-Boom über unsere Gesellschaft aussagt. Amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend. Musikalisch begleitet uns heute Sufjan Stevens. Sein Album Carrie and Lowell wurde dieser Tage 10 Jahre alt. Jimmy Swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window and of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove. Plötzlich stinkreich sein. Das ist der Plot einiger Hollywood-Filme und Stoff für so manchen Tagtraum. Juan Esguze hat sich für sein neues Buch mit Männern getroffen, denen das gelungen ist. Denn sie machen Millionen. Mit Krypto. Nach Guzes Roman Miami Punk, in dem Gaming eine zentrale Rolle spielt, widmet er sich der Welt der Kryptowährung. Was ist das für eine Welt, in der Millionen quasi aus dem Nichts entstehen? Und was macht sie mit den Menschen, die sie betreten? Darüber sprechen wir jetzt. Herr Guse, für 1000-mal so viel Geld wie jetzt haben Sie 4 Männer in Ihrem Alltag begleitet, die eine Menge Geld mit Kryptowährung gemacht haben. Was hat Sie an der Welt der Kryptowährung so gereizt?
Erstmal ist da ein allgemeineres Interesse für Bewegungen, Phänomene, die sich als Bruch verstehen oder als solcher verstanden werden, ne? Die sich inszenieren als das Ende von etwas und der Beginn von etwas Neuem, was eine sehr virulente Erzählung innerhalb der Kryptoindustrie ist. Und dann ist es wiederum ein spezifischer Ausdruck von der Krise der Erwerbsgesellschaft, also vielleicht auch des sozusagen im Westen des Mittelstandes, im Sinne von, dass die Krise der Erwerbsgesellschaft erst überhaupt sozusagen die Bedingung dafür ist, dass Leute sich nach Alternativen suchen, weil sie sehen, die Versprechen, die sozusagen ihre Eltern, ne, das ist typischerweise, sind das Männer unter 40, also meine Generation, die sehen, das funktioniert nicht mehr. Oder sozusagen eigentlich mit einer realistischen Diagnose, das Haus meiner Eltern, sowas werde ich mir nicht kaufen können. Und das eröffnet sozusagen den Kanal für alternative, hochspekulative Investments. Das ist interessant, weil es ein Symptom von einer größeren Entwicklung, von einem größeren Problem ist.
Und ja, Sie sagen Männer, Sie haben sich nur mit 4 Männern getroffen. Warum nicht mit Kryptomillionärinnen?
Zunächst mal habe ich mich mit mehr Personen getroffen, als letzten Endes im Buch gelandet sind, natürlich viel mehr. Und es ist ein extrem männlich dominiertes Feld. Also ich habe natürlich auch weibliche Interviewpartnerinnen gehabt, aber ich wollte das irgendwie abbilden. Also ein anekdotisches Beispiel, was sich aber auch statistisch belegen lässt, wenn man auf solchen Messen ist, das sind alles Männer unter 40 in schwarzen Shirts, mehr oder weniger. Warum das Männer dominiert ist, hat wiederum viele Gründe. Historische, wenn man sich anschaut, wie in westlichen Ländern, wie spät Frauen sozusagen eigenständig ihre Finanzen verwalten konnten, unabhängig von ihrem Ehemann. Das hat natürlich zu einer Akkumulation von Macht und Wissen auf Seiten der männlichen Population geführt und ne, den entsprechenden Effekten in den Institutionen dann auch gehabt. Und darüber hinaus gibt es dann noch so andere, eher auch kulturell natürlich irgendwie geprägte Faktoren wie, dass Männer ein sehr viel höheres Risiko haben für Glücksspielsucht. Mhm. Und bis zu einem gewissen Grad sind das so spekulative Assets, Kryptowährung, dass das sozusagen die Erfahrung dahinter, die Volatilität hat natürlich auch wie so Anleihen des Glücksspiels.
Ja, ich hatte auch den Eindruck beim Lesen, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Glücksspiel mit Ideologie eigentlich.
Ja, genau, das macht es so interessant, weil natürlich gibt es, das meinte ich ja, die Krise der Erwerbsgesellschaft, weil wir nach wie vor natürlich oder zunehmend weniger, aber noch in vielen Haushalten irgendwie so, dass so ein patriarchales Bild herrscht von der Mann muss gutes Geld verdienen. Ne? Also das heißt, das pusht natürlich auch das Bedürfnis, ein Vermögen aufzubauen. Und Kryptowährungen sind natürlich nicht die einzigen Strategien, die verfolgt werden. Man kann auch Lego-Sets, seltene Lego-Sets einlagern oder seltene Magic-Karten oder Aktien oder was auch immer. Aber das Interessante an Kryptowährungen ist es genau, wie Sie sagen, dass es eben ideologisch eingefärbt ist. Und zwar sozusagen schon im Moment der Entstehung, also jemand, der Lego-Sets oder Uhren sammelt, der will eigentlich nichts an der Wirklichkeit ändern. Der will im Grunde, dass es genauso weitergeht, dass es eine Verlässlichkeit hat, dass Sachen wegen Knappheit wertvoller werden. Und Kryptowährung, wenn man sich anschaut, in was für einem Kontext das entstanden ist, nämlich explizit Bitcoin, dann war das im Zuge der Finanzkrise 2008, 2009, als sozusagen Reaktion sozusagen dieses System, der Finanzkapitalismus und die Art und Weise, wie das politisch gehandhabt wird, ist kaputt. Es muss jetzt eine Alternative her. Also eigentlich fast schon eher ein progressives Unterfangen. Und dieser ideologische Impetus, diese Startrampe ist sozusagen nie aufgegeben worden. Also im Reden über Kryptowährung ist es immer auch versprochen mit einem gesellschaftlichen Wandel und nicht nur mit sozusagen einer reinen Gewinnsteigerung, sondern es ist Gewinnsteigerung unter dem Zeichen der gesellschaftlichen Verbesserung.
Auch die Figuren oder die Protagonisten, die Sie ausgewählt haben, das sind ja jetzt ja nicht so die typischen Finance-Bros, die man sich so vorstellt, sondern Sie nennen sie Sleeper. Was sind das für Figuren?
Die ich jetzt zu Figuren im Buch gemacht habe, haben eine Sache gemein. Die sind ideologisch sehr unterschiedlich. Was für Ziele, die im Leben verfolgen, sind sehr unterschiedlich. Was für ein familiäres Umfeld, die haben es sehr unterschiedlich. Aber was sie gemein haben, ist, dass sie eigentlich diesen ökonomischen Klassensprung, den sie sozusagen erlebt haben, von irgendwie unterer Mittelschicht, Mittelschicht zu Millionär, nicht auch habituell mit übersetzen. Also das heißt, nicht in den Lebensstil komplett auf rechts oder links drehen und jetzt sich ein teures Haus und schnelle Autos kaufen, sondern geradezu mit so einem gewissen Stolz auch an dem Bestehenden festhalten und sagen, ich bin immer noch der Alte und ich brauche eigentlich gar nicht so viel. Und entsprechend eigentlich sozusagen auf kleinem Fuß leben für das, was sie haben.
Um einmal über die Gestaltung Ihres Buches zu sprechen. 1000-mal so viel Geld wie jetzt ist kein Roman. Sie haben als Soziologe recherchiert. Es changiert ja irgendwie zwischen Milieustudie und Reportage und autofiktionalen Erzählen. Wie würden Sie denn selbst Ihr Buch einordnen?
Ja, das ist das Problem. Ich weiß es nicht. Deswegen steht da auch nichts drauf. Aber alles wäre gelogen. Es wäre Essay wäre gelogen, Reportage wäre gelogen, soziologischer Fachartikel wäre gelogen, sondern es ist eben so eine Art Frankenstein im Sinne von, ja, da ist sozusagen eine empirische Sozialforschung Leid dahinter, ne? Aber das ist dann eben, habe ich mir doch die Freiheit genommen, das zu montieren. Plus hinzu kommt, dass ja auch da bin ich meine Krankheit als sozusagen Fiktionsautor nicht losgeworden. Es bricht dann immer wieder auch so die Fiktion durch.
Also glauben dürfen wir Ihrem Buch jetzt nicht alles?
Nee, genau, das ist auch so ein bisschen der Witz. Einer der Gründe, warum ich das reizvoll finde, dass unklar ist, was real ist und was nicht. Und das ist so eine Kernerfahrung abbildet, die ich selbst hatte in der Recherche. Weil ich bin natürlich mit einem gewissen Vorwissen reingegangen und würde mal sagen, ich habe ein gewisses technisches Verständnis davon, wie das funktioniert. Aber in letzter Instanz muss man irgendwann immer glauben, weil man natürlich nie sozusagen hinter die Fassaden in den Code gucken kann und so weiter.
Oder auch sprachlich spiegelt sich das ein bisschen wider, weil Sie natürlich terminologisch auch viel mit dem Internet-Slang und der Kryptosprache arbeiten. Haben Sie da keine Angst, die Menschen zu überfordern, die vielleicht nicht so viel Zeit chronisch online verbringen?
Also ich selbst finde das ja toll, also so einen Soziolekt oder so ein Fachjargon oder insgesamt genieße ich selber Bücher, die mich erstmal so ein bisschen aussperren mehr als Bücher, die mich sozusagen an der Hand nehmen und vorsichtig einführen. Also genau, alles serviert bekommt man in dem Buch, glaube ich, nicht. Zumal ist auch ja das Buch nicht ein Interesse unbedingt an der Technologie hat, also an Blockchains und an den verschiedenen Kryptowährungen, die es so gibt, sondern an dem, was Sie vorhin meinten, also dem ideologischen Unterbau und den Personen, die sich dafür sozusagen interessieren.
Sie erzählen auch von Ihren persönlichen Erfahrungen, die Sie während der Recherche mit Krypto gemacht haben. 2000 Euro haben Sie investiert und verloren. Wie sieht es mittlerweile aus? Haben Sie ein Wallet oder bleiben Sie beim klassischen Sparbuch?
Ich habe noch ein Wallet, aber da ist nichts mehr drauf, was noch einen Wert hat, weil es alles sozusagen Scams waren, auf die ich reingefallen bin, also Betrugsmaschen. Ich glaube, ich halte mich fürs Erste davon fern.
Danke, Juan S. Guse. Tausendmal so viel Geld wie jetzt ist im S. Fischer Verlag erschienen. Für die Lektüre müssen Sie Ihr Bitcoin-Wallet nicht plündern. Es kostet 23 Euro. Shadows and light conspiring. 1932, ein Schwellenjahr in der Geschichte. Die Weimarer Republik in der Krise. Der Aufstieg der NSDAP rasant. In diesem Klima schreibt ein 25-Jähriger eine Liebesgeschichte. Er heißt Raimund Pretzel. Bekannt wird er unter dem Namen Sebastian Haffner werden. Haffner kennen wir als Historiker, Publizist und klarsichtigen Chronisten der Nazi-Zeit. Berühmt wurde er mit Anmerkungen zu Hitler oder Geschichte eines Deutschen. 1999 ist er verstorben und jetzt, 26 Jahre nach seinem Tod, gibt der Hansa Verlag die Liebesgeschichte heraus, die Haffner als 20-something verfasst hatte. Eine, die die Erben bisher zurückhielten. Alexander Soloch hat Sebastian Haffners Abschied gelesen und nimmt uns mit nach Paris.
Die Uhr tickt. Sie tickt erbarmungslos, die machtversessene Tyrannin. Ist es nicht aber doch möglich, ihrem Diktat noch letzte Momente des Glücks abzutrotzen?
Oh, mon Paris ville idéal, il faut quitter ce soir. Adieu, ma belle capitale, adieu, non. Au revoir.
Wir sind in Paris, linkes Seineufer, Quartier Latin, Februar 1931. Raimund, Mitte 20, Referendar am Amtsgericht Rheinsberg, ist seit 2 Wochen zu Besuch bei seiner Freundin Teddy, die an der Sorbonne studiert und überhaupt keine Anstalten mehr macht, ins muffige Deutschland zurückzukehren. Jetzt indes rückt die Stunde des Abschieds immer näher. Um 22 Uhr fährt an der Gare du Nord Raimunds Nachtzug nach Berlin. Melancholisch blickt er sich in seinem Hotelzimmer um.
Was war in diesen 14 Tagen nicht alles Merkwürdiges in diesem kleinen Zimmer geschehen, das ich nun verließ? Na, um das Zimmer war mir nicht bange. Mich aber sah es nun nicht mehr. Ich musste fort nach dem kalten Berlin. Ich würde Urteile verfassen, Klavier spielen und auf Briefe warten. Und hier in meinem Zimmer wohnte ein anderer, füllte die Luft mit Rauch, schlief, ärgerte sich, freute sich und sah aus dem Fenster die Seine und die Brücke und den weiten Platz dahinter und groß und tausendfältig schimmernd bei Tag und bei Nacht Notre Dame.
Was die Melancholie noch verstärkt und zugleich doch auch erträglicher macht, nichts ist eindeutig in diesen verspielten Tagen in Paris. Teddy und Raimund ziehen sich an und stoßen sich ab, haben sich lieb und sind immerzu im Streit. Dass sie ein Paar wären, so eine freiheitsberaubende Behauptung würden die beiden, würde vor allem Teddy nie aussprechen. Die junge Frau, die direkt einem Roman von Irmgard Keun entsprungen scheint, aber wohl, wie wir aus dem schönen Nachwort von Volker Weidermann erfahren, ein reales Vorbild hat, diese Teddy ist also eigentlich immerzu umschwirrt von einem Schwarm junger Männer, Bohème-Studenten unterschiedlichsten Temperaments, Konkurrenten und Verbündete zugleich für Raimund.
Übrigens war ich, glaube ich, der uneleganteste Mann auf dem Ball. Teddy kriegte ich nachher überhaupt nicht mehr zu sehen. Sie tanzte mit weiß ich wem, mit dem ganzen Attaché-Gesindel und mit dem Bayern. Bah! Franz Frischauer lachte. »Ist das so zum Lachen?«, sagte ich. »Kennen Sie das nicht? Sind Sie nie eifersüchtig?« »Es ist ein ekelhaftes Gefühl.« »Schon, schon«, sagte Franz. »Aber man muss doch wissen, auf wen man eifersüchtig ist, wo es lohnt.« »Gerade«, sagte ich, »auf Sie bin ich noch ganz gern eifersüchtig. Aber diese Smoking-Proleten, was hat es denn für Zweck, in einer Lotterie mitzuspielen, wo auch so ein Bayer gewinnen kann?«
Die Zeit wird knapp und knapper, bald geht der Zug und bis dahin muss Raimund noch möglichst viel von Paris und möglichst oft in Teddys Augen sehen. Temporeich und atemlos einerseits, dann aber auch unheimlich lässig, verspielt und frühlingsduftend erzählt dieser Roman von der Freiheit, in der Melancholie das Glück zu suchen. Nebenbei ist er ein fabelhafter Reiseführer durchs Quartier Latin der frühen 1930er.
Weltstadt des Mittelalters. Enge Straßen, Höfe wie Fahrstuhlschächte, mitten dazwischen der Boulevard Saint-Michel mit seinen Lichtern, Cafés und Reklamen und an den Städten verschollener Triumphe und Grausamkeiten das Leben der Studenten. In den Straßen war immer, immer noch, nach 100 Jahren, ein Nachhauch vergangener Festlichkeiten wie ein Parfum in der Luft verspritzt.
Die Uhr tickt, sie tickt erbarmungslos. Es ist Februar 1931, nicht mehr lang und das Glück und die Freiheit sind verweht. Aber das Schöne lässt sich nicht bezwingen.
Paris, je t'aime, et comment d'amour.
Abschied von Sebastian Haffner. Das Nachwort schrieb Volker Weidermann. Erschienen ist der Roman im Hansa Verlag mit 192 Seiten und kostet 24 Euro.
Light struck from the lemon tree. What if I never seen hysterical light from your dream?
Im Online-Magazin Literary Hub schrieb Autor Ocean Wong in der letzten Woche eine Hommage an Sufjan Stevens Musik. Dort kommentiert Wong die Zeile »What's the point of singing songs if they never even hear you?« Also, warum singen, wenn es keiner hört? Diese Frage liege der gesamten geschriebenen Kunst zugrunde. Die Frage, die Wong sich sein ganzes Leben lang gestellt habe. Wir hören Sufjan Stevens, Eugene.
Of me was lost in your sleeve where you hid your cigarettes. No, I'll never forget. I just wanna be near you. Still I pray to what I cannot see. In the sprinkler I mark the evidence known from the start. From the bed near your death and all the machines that made a mess, far away the falcon flew. Now I wanna be near you.
left is only bittersweet. For the rest of my life, admitting the past is behind me. Now I'm drunk and afraid, wishing the world would go away. What's the point of singing songs if they'll never even hear you?
Die Partydeko hängt hier noch, denn am Freitag, dem 6. Juni, feierten wir Thomas Manns 150. Geburtstag. Knapp 70 Jahre nach seinem Tod beeinflusst das Werk des Lübeckers Schreibende weltweit immer noch. Das macht große Literatur eben aus. Sie lässt auch Raum für neue Interpretationen. Zu diesem Anlass haben wir uns in der SWR-Kultur-Literaturredaktion einmal umgesehen. Und Thomas Mann inspirierte Neuerscheinungen und auch Spielereien gefunden. Meine Kollegin Theresa Hübner beendet die Thomas-Mann-Woche mit einem Geständnis.
Schon zweimal habe ich versucht, Thomas Manns Zauberberg zu lesen. Nie habe ich durchgehalten. Der dicke Wälzer mit seinen scheinbar endlosen, detaillierten Beschreibungen war mir einfach zu langatmig. Weltliteratur hin oder her. Zum Glück gibt's einen kuriosen literarischen Brückenschlag in die Gegenwart. Zauberberg 2 von Heinz Strunk. Ja, genau, der Heinz Strunk, der sonst für tragikomische Alkoholikerromane bekannt ist. Und doch funktioniert es. Denn Strunk nimmt nicht einfach das Original von 1924 auseinander, sondern überträgt dessen Grundstimmung in unsere Zeit. Statt Davoser Höhenluft mecklenburgische Provinz. Statt Thomas Manns Hans Castorp Jonas Heidbrink, ein depressiver Startup-Millionär ohne Lebenssinn, der sich freiwillig in ein mecklenburgisches Sanatorium einweist. Dort trifft er auf andere seelisch Versehrte, erlebt Therapiesitzungen und Albträume und wird, wie schon Castorp, zum Beobachter einer Welt, in der die Zeit stillsteht. Strunks Version ist düster, schräg und manchmal sehr komisch. Wer also, wie ich, an über 1000 Seiten Thomas Mann gescheitert ist, aber dennoch ein Gefühl für die Fragen des Original-Zauberbergs bekommen will, den nach Krankheit, Zeit, Tod und Sinn, der findet in der Strunkschen Version Zauberberg 2 eine überraschend respektvolle und eigenständige Alternative. Und wer weiß, vielleicht ist das ja der Startschuss, sich doch nochmal an den Klassiker zu wagen. Wer's durchhält?
Heinz Strunk, Zauberberg 2. Erschien im Rowohlt Verlag. 25 Euro. Den Zauberberg lesen? Christoph Schröder weiß, muss nicht sein, denn endlich geht auch ungekürzt anhören.
Was könnte man alles in 38 Stunden und 36 Minuten tun? Zum Beispiel zweimal mit dem Auto von Hamburg nach Davos und wieder zurückfahren. Oder mit dem Flugzeug nach Neuseeland fliegen. Oder einen Monat lang das Geschirr täglich mit der Hand spülen. Und dazu Thomas Sabachers Zauberberg-Lesung anhören. Wir kennen den Zauberberg in der umschmeichelnden Sprechstimme des großen Thomas-Mann-Interpreten Gerd Westphal. Thomas Sabacher aber hat Thomas Manns Roman nun erstmals ungekürzt eingesprochen. 38 Stunden, 36 Minuten. 20 Stunden länger als die Westphal-Lesung. Und das klingt so.
Ein einfacher junger Mensch reiste im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davos Platz im Graubündischen. Er fuhr auf Besuch für 3 Wochen. Von Hamburg bis dort hinauf, das ist aber eine weite Reise. Zu weit eigentlich im Verhältnis zu einem so kurzen Aufenthalt. Es geht durch mehrere Herrenländer, bergauf und bergab, von der süddeutschen Hochebene hinunter zum Gestade des Schwäbischen Meeres und zu Schiff über seine springenden Wellen hin, dahin über Schlünde, die früher für unergründlich galten.
Einer Stimme über einen langen Zeitraum zuzuhören, ist auch Gewöhnungssache. Ein Versuch wäre es zumindest wert.
Der Zauberberg als Hörbuch, gelesen von Thomas Sabacher, erschien im Argon Verlag. Der Download kostet 29,95 Euro. Und gleich noch mehr Mann, neu verpackt.
Mein Blue Bucket of Gold. Friend, why don't you love me? Once the myth has been told, the lens deforms it as lightning.
just when I want you in my life.
Thomas Mann, aber neu verpackt. Damit geht es jetzt weiter im Lesenswerten Magazin. SWR-Kulturredakteur Alexander Wasner erinnert sich an eine erfüllende Lektüre.
Ich erinnere mich noch an ein paar sehr schöne Tage, als ich die Buddenbrooks las. Es war eskapistische Lektüre. Es ging um den Abstieg einer reichen Familie in einer fernen Zeit in Norddeutschland. Thomas Mann mit seinem Bessere-Leute-Setting hat eine Familiengeschichte geschrieben, aus der ich mitnahm, dass es auch reiche Menschen nicht leicht haben. Heute könnte das nicht mal Martin Mosebach noch so sozial blind erzählen. Und jetzt kam im vergangenen Jahr Inga Maria Mahlke. Unser eins. Schon vom Titel her klingt das zugewandter. Mahlke erzählt die Welt, in der die Buddenbrooks leben, aus der Perspektive derer, die nicht die Buddenbrooks sind. Aus der Sicht des Ratsdieners, der einmal im Monat zur Prostituierten geht. Des Dienstmädchens, das langsam begreift, wie sozial abgehängt sie ist. Und aus der Sicht der Lindhorsts. In vielem ganz ähnlich zu den Buddenbrooks, aber jüdisch. Sie halten sich für assimiliert, bis ein Schlüsselroman eben die Buddenbrooks ihnen vor Augen hält, dass sie nie dazugehört haben zur echten Lübecker Gesellschaft. Unsereins kann man auch dann gut lesen, wenn man von den Buddenbrooks nur noch den fernen Schatten der jugendlichen Lektüre oder der Filme vor Augen hat. Thomas Mann könnte heute aus dem Roman von Mahlke lernen, dass die Verfallsgeschichte der Buddenbrooks in Wirklichkeit auch der zaghafte und dann vom Faschismus brutal unterbrochene Beginn des bürgerlich-liberalen Zeitalters war. Und das macht das Buch lesenswert.
Inga Maria Mahlkes Roman Unsereins, Rowohlt Verlag, 26 Euro. Redaktionsleiter Frank Hertwig dagegen empfiehlt spielerische Literaturvermittlung.
Und wer jetzt wirklich keinen Bock mehr hat, Thomas Mann zu lesen, für den kam jetzt gerade eine Playmobil-Figur raus von Thomas Mann zusammen mit dem S. Fischer Verlag und dem Buddenbrooks Haus in Lübeck. Ich schaue mir die mal an und schüttel die raus. Ups, es sind 4 Teile. Man hat einmal so ein Männchen in einem ockerfarbenen Anzug und der hat einen Hut auf. Den tun wir mal drauf, diesen Hut. Klack, und dann hat er noch einen Gehstock. Naja, auch interessant. Und dann gibt es noch ein Buch, das er in der Hand hält. Das sind die Buddenbrooks. Ich muss zugeben, mit dem Gehstock schaut er ein bisschen alt aus. Aber in Wirklichkeit war er beim Erscheinen der Buddenbrooks eigentlich 25 Jahre. 1929 hat er dann auch den Literaturnobelpreis dafür bekommen. Das Ganze ist erlaubt ab Kinder von 4 Jahren. Ich weiß nicht, ob die schon Thomas Mann lesen wollen. Aber wenn Eltern die Kinder früh zu Thomas Mann bringen wollen, dann schenkt ihnen diese Figur und dann werden sie vielleicht mal später Zauberberg und Thomas Mann Leser.
Das Playmobil Thomas Männchen kostet 9,95 Euro und gibt es überall, wo es auch Bücher gibt. Diese Lese- und Spieletipps zum Nachhören, mehr Neuerscheinungen, mehr Bücher und mehr zu Thomas Mann gibt es auch online auf swrkultur.de. In der ARD-Audiothek finden Sie exklusiv zum Jubiläum viele Thomas-Mann-Erzählungen als Hörbücher. Königliche Hoheit, Tod in Venedig und mehr.
I'm drawn to the blood, the flight of a one-winged dove. How did this happen? How did this happen? The strength of his arm. My lover caught me off guard. How? Head of a rabbit. How? Head of a rabbit. For my prayer has always been love. What did I do to deserve this? With blood on my sleeve, Delilah, avenge my grief. How, God of Elijah, how, God of Elijah, as fire to the sun.
Ein flirrend heißer italienischer Sommer, geheimnisvolle Affären und ein Teenager mit messerscharfer Beobachtungsgabe. In Maureen Duffys Roman Kind der Liebe trifft all das aufeinander. 1971 erschien der Coming-of-Age-Roman in Duffys Heimat Großbritannien. Jetzt, über 50 Jahre später, gibt der Reklamverlag Kind der Liebe erstmals auf Deutsch heraus. In der Übersetzung von Katharina Herzberger. Das Nachwort zu dieser literarischen Wiederentdeckung stammt von der Schriftstellerin Miko Sophie Kümmel. Und mit ihr spreche ich jetzt. Frau Kümmel, in Großbritannien kennt man Maureen Duffy als Autorin, als Dramatikerin und als Dichterin. Hierzulande ist sie ja weniger bekannt. Wie sind Sie diesem Roman das erste Mal begegnet?
Tatsächlich ist der Roman vom Verlag an mich herangetragen worden. Ich kenne die Kolleginnen bei Reklam sehr gut und die kennen mich gut. Und die haben gedacht, das passt einfach zusammen, das Kind der Liebe, also Love Child und ich. Und damit hatten sie recht.
Warum?
Tatsächlich ist es so, dass Love Child ein Roman ist, der ganz häufig erscheint. Und das liegt nicht nur an dieser tollen neuen Übersetzung, sondern einfach am ganzen Setting. Das haben sie ja eben schon ein bisschen angedeutet. Es ist eigentlich ein fantastisches, das ist jetzt ein bisschen werkstattmäßig von mir gesprochen, ein fantastisches Lehrstück über ja auch nicht-binäres und genderqueeres Schreiben aus den 1970er Jahren. Das ist einfach auch wieder ein Zeugnis davon, dass es eben queere Erzählungen immer schon gibt und auch schon gegeben hat und auch Erzählungen, die sich nicht auf ein binäres Geschlechtersystem festlegen wollen, schon sehr, sehr viel länger gibt, als es manche Leute vielleicht behaupten wollen würden.
Um kurz einmal die Handlung zu umreißen, wir befinden uns den größten Teil dieses Romans in Italien. Wir sind zu Besuch bei einer Familie. Was ist das denn für eine Familie, deren Urlaubsalltag wir hier begleiten?
Ja, das ist eigentlich eine einigermaßen unwirklich erscheinende, reiche, privilegierte Familie, die eigentlich aufgrund ihrer großen finanziellen Macht sagen kann, wir sind überall und nirgends zu Hause, wir bewegen uns durch die Welt, wie wir eigentlich wollen und die auch durch diese Situation so ein bisschen den Normen enthoben scheinen. Wir begleiten ja vor allem Kit, das jüngste Kind aus dieser Familie, in diesem Sommer in Itisino, einem typischen italienischen Fischerdorf, von dem ich nie ganz rausgefunden habe, ob es es eigentlich wirklich gibt oder nicht.
Und es gibt eine Affäre. Die Mutter hat eine Affäre mit Ayas, so wird er oder sie getauft. Und da gerate ich jetzt schon mit meinem Vokabular ein bisschen ins Schleudern, weil Duffy arbeitet hier mit einem erzählerischen Kniff. Sowohl bei Ayas, bei der Affäre der Mutter, wie auch bei der Hauptfigur Kit, wissen wir eigentlich nicht, welches Geschlecht hat diese Person. Ja, was ist das? Was macht das mit Ihnen als Leserin?
Naja, das macht im Kopf natürlich ganz viele Möglichkeiten auf. Ich meine, wir kennen das irgendwie aus der Gegenwartsliteratur sowieso. So eines der prominentesten Beispiele, wo stark damit gespielt wird, ist sicherlich Kim de l'Horizon, aber auch zum Beispiel Antje Ravik-Strubel arbeitet schon lange mit dem Spiel, mit den Geschlechtern. Und ich glaube, das, was ich daran ganz spannend finde und was ich auch selber gerne damit erzeuge, ist eigentlich so ein Effekt, der die Perspektiven verschiebt und der die Möglichkeiten aufzeigt und der auch so eingeschliffene Machtstrukturen auch in der kleinsten gesellschaftlichen Einheit, also zwischenmenschlichen Beziehungen, einfach hinterfragt. Das wird also im Laufe des Buches nie entschieden. Im Deutschen arbeitet die Übersetzerin mit dem Entsprechung Liebschaft, Schaftheitkeit. Das macht einfach sehr viel auf. Und das ist irgendwie das Schöne und das Spannende daran. Und das passt auch ganz gut zu dieser Definition, Selbstdefinition der Familie. Wir sind polymorph, polyglott, polyphon. Was Kit, die Hauptfigur dieses Romans, ganz viel macht, ist auch mit so literarischen Anspielungen arbeiten und sich eigentlich so an allen Klassikern von der Antike von Ödipus angefangen bis zu Shakespeare so durch die Literaturgeschichte hangeln und sich dort Beispiele suchen und das eigentlich sich da so auf eine Ebene mit diesen Figuren begeben und zeigt auch da eben, dass so diese festgesetzten binären Codes und so weiter, dass das nicht das Einzige ist, was sich auch dort vorfindet. Also es ist einfach eine große Befreiung eigentlich, die darin liegt, sich da nicht festzulegen.
Sie haben in Ihrem Nachwort auch darüber geschrieben, warum die Antike da so eine Rolle in diesem Queerness-Konstrukt spielt.
Ich glaube, dass ein italienischer Sommer ist wunderbar geeignet für so eine Coming-of-Age und auch eine Coming-out-Geschichte. Die Mutter von Kit beschreibt das auch an einer Stelle, dass in diesem Fischerdorf, in diesem Fischerort überall Marienstatuen zu finden sind. Und es geht ganz schnell darum, dass irgendwann mal diese Göttinnenverehrung, also es ist ja, die Maria ist ja auch keine Göttin, aber diese Verehrung einer weiblichen, kulturell prägenden, religiös prägenden Figur, dass es eigentlich zurückgeht auf die Göttinnen. Und es wird ganz stark auch gespielt mit dem Blick auf die Mutter. Also man weiß eigentlich auch manchmal nicht, ob Kit nicht vielleicht auch eifersüchtig auf, also auf wen ist Kit jetzt mehr eifersüchtig, auf die Liebschaft der Mutter oder auf die Mutter? Das ist immer nicht so ganz klar. Und es wird ganz stark sich daran abgearbeitet, dass sich Kultur so übereinander schichtet und dass die Antike und da auch so die Dominanz von weiblichen Figuren, auch gerade im Kontext des Begehrens, da wird immer relativ klar gemacht, dass es eigentlich so ein Spielplatz der Menschlichkeit ist. Das ist ja auch die Antike, also in all ihren Erzählungen. Genauso wie das so gewisse Freiheiten und so Lustbarkeiten wirkt, hat das aber natürlich auch seine Abgründe, denn die Antike ist ja, wie wir wissen, voller Tragödien. Das ist in diesem Roman nicht so ganz anders. Habe ich gerade gedacht, macht es Sinn, nochmal drüber nachzudenken. Es gibt eben einen sehr reichen Schatz an literarischen Referenzen, aber das Heutige kommt, glaube ich, auch daher, also warum sich das so jetzig anfühlt, fast so ein bisschen zeitlos, weil es, glaube ich, dieser Feriensommer ist, diese feriale Atmosphäre, diese klassischen Tropen, ne, das Meer, die Sonne, das Hotel und so weiter. Da erkennt man sich natürlich irgendwie auch schnell wieder in diesem Setting. Und eine sehr moderne Sache, die mir in den Kopf gekommen ist, die ich auch im Nachwort verwendet habe, um es einzusortieren, ist, dass es trotzdem auch irgendwie was hat von einer noch fluideren und vielleicht noch bunteren Variante von irgendwas zwischen Call Me By Your Name und Saltburn.
Was würden Sie sagen jetzt? Kit, Mann, Frau oder völlig egal?
Ich würde, glaube ich, die Antwort geben, die ich über mich selber und über ziemlich viele Sachen am liebsten gebe, nämlich es ist ein Spektrum und es ist irgendwo dazwischen. Und ich finde gerade das Gute, dass man sich nicht entscheiden muss und würde, glaube ich, einfach mal einladen auf so eine Sommerlektüre, die so Schönes und verspielt und in einer so lustvollen, körperlichen, fluiden Sprache, in der halt auch die Figuren fluide sind. Ich habe nochmal nachgeschaut, Maureen Duffy war selbst ja auch so Mitte, Ende 30, als sie hier aus der Perspektive dieses Teenagers geschrieben hat. Was ich auch irgendwie eine ganz spannende Geschichte finde, sich einfach nochmal in so einen Teenager, der gar nicht auch immer so wahnsinnig sympathisch nur ist, muss man sagen, aber eben hochintelligent und witzig, sich in so jemanden reinzubegeben, wenn wir das bei Thomas Mann machen, warum machen wir das nicht auch bei Maureen Duffy?
Eine schöne Einladung. Vielen Dank für das Gespräch. Miko-Sophie Kümmel. Miko-Sophie Kümmels Roman Hannah erscheint am 16. Juli im S. Fischer Verlag. Er erzählt von der Dadaistin Hannah Höch und ihrer Beziehung zur Schriftstellerin Till Brückmann.
Oh, to see without my eyes, the first time that you kissed me, boundless by the time I cried, I built your walls around me, white noise, what an awful sound.
Lässt sich Literatur vermitteln. Ein Medium hat in dieser Hinsicht gerade Konjunktur, der Podcast. Am 5. und 6. Juni trafen sich Studierende im Literaturarchiv Marbach, um über Podcast als und über Literatur zu sprechen. Mitorganisatorin der Tagung war Lyrikerin und Literaturpodcasterin Caroline Kallis. Andreas Dangel hat sie und die Studierenden in Marbach getroffen.
Statt Beifall gibt's am Ende jedes Vortrags ein Klopfen auf den Tisch, wie an ihren Heimatuniversitäten in Stuttgart, Tübingen und Bamberg üblich. Rund 30 Studierende sitzen an diesem Donnerstagnachmittag im modernen Konferenzraum des Literaturarchivs Marbach bei einer Tagung, die sich ganz dem Thema Literatur und Podcast widmet.
Ein Windhund im Blitzlicht ist immer auch ein Geist.
Ein Windhund im Blitzlicht ist immer ein Geist.
ein Windhund ist im Blitzlicht immer auch ein Blitzlicht.
Studentin Antonia stellt einen Podcast in ihrem knapp 30-minütigen Vortrag vor. Wir sind im wissenschaftlichen Teil der Studierendentagung, zu der das Literaturarchiv die jungen Podcast-Hörer und Macher geladen hat. An zwei Tagen treffen sie sich in Marbach. Heike Gfrereis ist Honorarprofessorin am Deutschen Literaturarchiv und hat die Tagung mitorganisiert. Für sie stehen heute zwei Dinge im Fokus.
Zum einen literaturwissenschaftliche Vorträge. Was passiert, wenn ein Fach wie die Germanistik sich diesem neuen Medium Podcast, und zwar Podcast über Literatur und Podcast als Literatur, annimmt? Und was uns dann besonders interessiert, welche Ideen haben die Studierenden, wenn sie selber Podcasts machen dürfen? Was heißt, was lesen die? Wie lesen die? Wie realisieren die dieses Medium? Das ist auch für uns spannend, weil es nochmal eine andere Generation ist, die damit umgeht, die einen anderen Literaturbegriff auch hat und, wie wir heute gesehen haben, ganz ungewöhnliche und tolle Ideen bei der Umsetzung.
Podcasts sind längst kein Nischenphänomen mehr. Für viele ist das Medium ein neuer Weg, Literatur jenseits der klassischen Kritik zu erleben.
Da ist der Podcast wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, eben auch jüngere Leute anzusprechen, auch mit dem, was sie lesen, dass sie sich da eben mehr repräsentiert fühlen.
Man ist sich einig, die Landschaft der Literaturvermittlung befindet sich im Wandel. Digitale Formate werden immer beliebter. Aber wie sieht die Zukunft der Podcasts aus? Können sie bei der literarischen Vermittlung den traditionellen Formen den Rang ablaufen? Ja, sagt diese Studierende.
Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, es ist auf jeden Fall das neue Medium. Wer hat noch Zeit, wirklich aktiv zu lesen? Es ist viel einfacher zu hören. Man kann nebenbei Sport machen, Haushalt etc. Deswegen würde ich schon sagen, Podcasts erobern so das Feld.
Die eigenen Podcast-Ideen haben die Teilnehmer bereits am Mittag in kleinen Gruppen erarbeitet. Nancy Hünger, Mitorganisatorin und Leiterin des Studios Literatur und Theater an der Universität Tübingen, ist von den ersten Entwürfen begeistert.
Es sind ganz unterschiedliche Formate. Die Studentinnen haben quasi auch nach Lehrstellen gesucht. Was interessiert sie? Was gibt es noch nicht? Es gibt zum Beispiel jetzt die Idee für einen Nature Writing Podcast, wo quasi schon eine erste Folge konzipiert wurde. Es gibt einen Podcast, der heißt Verstehst du mich? Da geht es um Muttersprache, Fremdsprache, aber auch verschiedene Ebenen der Kommunikation und des Verstehens. Dann haben wir einen Literaturpodcast, der versucht, die Literaturwissenschaften populärer zu vermitteln. Also ist das was für alle? Was können die Leute lernen im Umgang mit Literatur? Dann gibt es die Idee für einen Schullektüre-begleitenden Podcast, der für Schülerinnen quasi die gängigen Schulbücher aufschlüsselt, Kapitel für Kapitel, damit sie quasi Lust aufs Lesen bekommen haben. Ich habe jetzt, glaube ich, noch einige vergessen, es waren sehr viele.
Lyrikerin Caroline Kallis steht mit in der Runde und lacht. Sie gehört ebenfalls zum Organisationsteam. Als Host des Podcasts Kapriolen, den sie gemeinsam mit dem Literaturhaus Stuttgart produziert, weiß sie, was den Reiz an diesem relativ neuen Medium ausmacht.
Warum unbedingt Podcasts? Weil ich finde, es ist ein unglaublich nahbares Erleben, miteinander über Literatur zu sprechen. Das ist ein sehr, sehr intimes Sprechen, was man auf sein Ohr bekommt, wenn sich zwei Leute über Literatur unterhalten. Es macht Lust. Es ist ein sehr persönliches Sprechen. Es ist ein sehr persönlicher Zugang, mit anderen Menschen sich über Literatur auszutauschen. Und insofern ist es immer wieder etwas, was die Literatur vom hohen Ross herunterholt und nahbar macht. Und deswegen sollte man ganz viel hören und vielleicht sogar selber machen.
Das Digitale hält schon länger Einzug ins Deutsche Literaturarchiv Marbach. Und Podcasts? Sie werden in Zukunft eine deutlich größere Rolle bei der Arbeit im Literaturarchiv einnehmen. Vom Austausch profitieren also sowohl die Gastgeber als auch die Studierenden.
Also es reizt mich, weil es das Medium der Zukunft ist. Und dass wir Studenten hier Projekte machen, ist eine tolle Sache, mal in Richtung Selbstständigkeit zu denken.
Am Abend. Vortrag und Diskussion. Literaturwissenschaftler und Journalist Johannes Franzen, Podcasterin und Literaturkritikerin Lynn Penelope Rieger sowie Markus Gottschling vom Seminar für allgemeine Rhetorik in Tübingen nehmen an der Stirnseite der Diskussionsrunde Platz. Gut 90 Minuten geht es nochmal um die Zukunft der Literaturkritik, praktische Podcast-Tipps und persönliche Erfahrungen der Teilnehmer. Johannes Franzen resümiert.
Das ist, finde ich, sehr schön gelaufen. Also die Stimmung ist sehr produktiv. Es kommen viele Fragen, aber das liegt natürlich auch daran, dass es eine Studientagung ist. Und ich denke, da sind interessante Impulse bei rumgekommen. Es ist auf jeden Fall so, dass ich selber begeistert Podcasts höre und viele Menschen kenne, die das tun. Und dementsprechend bin ich tatsächlich zuversichtlich, was zumindest diese Form von kultureller Betätigung angeht.
Ein langer, aber interessanter Tag geht zu Ende. Und weil jetzt auch keine Tische mehr aufgebaut sind, gibt's dann ganz zum Schluss von allen Teilnehmern statt Klopfen doch noch Applaus.
Andreas Dangel aus dem Literaturarchiv Marbach. Und gleich geht es weiter nach New York mit dem neuen Roman der Österreicherin Marlene Strerowitz. Stockholm, Los Angeles, die italienische Po-Ebene, London und immer wieder Wien. Die österreichische Autorin Marlene Strerowitz setzt die Hauptfiguren ihrer Romane häufig zu Orten in Beziehung. Die Atmosphären spiegeln die Gefühls- und Gedankenwelt der jeweiligen Heldin wider. So ist es auch in Strerowitz' neuem Roman. Titel: Auflösungen, New York. Nina Wagner heißt die Figur in Innerem Aufruhr, die Strerowitz in die Weltstadt schickt, in der sie selbst gelebt hat. Die Autorin beweist sich mal wieder als politische Beobachterin und erzählt von einer Metropole kurz vor Trumps Wiederwahl und einer Stadt in Auflösung. Julia Schröder stellt das Buch vor.
New York als Neustart, verführerischer Gedanke. Nina Wagner, Mitte 50, Lyrikerin aus Wien, hat die Gelegenheit einer Gastdozentur ergriffen, um sich für ein Semester von allem, wie sie es nennt, abzutrennen. Von den traumatischen Erinnerungen an die lieblosen Eltern und die vor langer Zeit gescheiterte Ehe, von der Tatsache, dass die erwachsene Tochter zum Vater übergelaufen ist, von der Sehnsucht nach dem Mann, der sich nach der ersten Liebesnacht einfach nicht mehr gemeldet hat. Von irgendwelchen Shitstorms wegen Verteidigung der freien Rede über die Kriege in der Ukraine und Gaza, die ihr von so wörtlich gesichtslosen Verleumdern den Vorwurf der Querdenkerei eingebracht haben. Es ist der März 2024. Das New York, das Nina von früheren Besuchen zu kennen glaubt, gibt es so nicht mehr. Das wird schon zu Beginn des neuen Romans von Marlene Strerowitz klar. Die Warteschlange vor dem Immigration-Counter am Flughafen schiebt sich an einer leblos daliegenden Frau vorbei. Und keiner traut sich zu helfen, auch Nina nicht.
Sie umklammerte ihren Pass. Sie konnte nichts tun. Niemand konnte etwas tun. Niemand durfte etwas tun. Die Bürokratie musste ihren Lauf nehmen. Die Frau musste nachweisen, wirklich krank zu sein. Und jeder, der sich der Frau zubeugen wollte, es würde eine Komplizenschaft vermutet werden und die Sache noch komplizierter machen. Ein Komplott würde vermutet werden. Alle würden zum Verhör abgeführt werden.
Die Angst vor Migranten, die Pandemiefolgen, die Opioidkrise, schließlich Trump ante Portas. Das Buch trägt den Titel Auflösungen, New York. Und genau darum geht es. Irgendwie ist alles in Auflösung begriffen, in Ninas Leben und im Leben der Stadt. Die ersten 30 Seiten des Romans sind nur ein Vorgeschmack. Auf dem Weg vom Flughafen setzt ihr Uber-Fahrer sie an einer falschen Adresse ab vor einem Abbruchhaus. Am Abend ihrer Ankunft gerät sie in den Vortrag einer jungen Wissenschaftlerin, die in Treadwife-Manier nur den männlichen Vertretern der Literaturgeschichte huldigt. Kurz darauf wird sie Zeugin, wie ein Sicherheitsmann einen wehrlosen pro-palästinensischen Studenten tasert. Besser wird es nicht. Ninas desolatem Gefühlszustand, ihrem Hadern mit dem Älterwerden, mit ihren weiblichen Selbstzweifeln und ihrer ökonomisch prekären Existenz entsprechen Alkoholismus, AIDS und Altersarmut im Kreis ihrer homosexuellen Künstlerfreunde und Theaterfreundinnen. Der Verfall einer ehedem so lebendigen Kulturbohem, die sich ein unfassbar teuer gewordenes New York City einfach nicht mehr leisten kann. Der Roman besteht aus zwei Teilen, genannt Volume 1 und Volume 2. Sie beziehen ihre Titel von Gedichten des frühverstorbenen New Yorker Lyrikers Frank O'Hara. Auch ansonsten wird viel Intertextualität geboten, allen voran Bezüge auf Henry James' frühen Geld-oder-Liebe-Roman Washington Square von 1881. Was wenig verwundert, ist die Heldin doch untergebracht in einem Hochhaus-Apartment im Washington Square Village, just in dieser vor 150 Jahren so gutbürgerlichen Gegend. Die O'Hara-Reminiszenzen der Titel Standing Still and Walking in New York und Meditations in an Emergency setzen den Ton. Im ersten Teil ist Nina tatsächlich immerzu unterwegs, mit der U-Bahn, vor allem aber zu Fuß, in Buchhandlungen, Klamottenläden, Supermärkten, Bars und den Wohnungen der Freunde. Mal flanierend, mal joggend bis zur nächsten Pause am Hudson mit Blick auf Staten Island. Strerowitz ruft detailliert die Szenerien im vorfrühlingshaften Manhattan auf, aber Auflösungen New York wird nicht zu einer weiteren Hymne auf die vielbesungene Stadt. Der innere Aufruhr der Protagonistin spiegelt sich in haarsträubend kaputten Straßen voller Menschen ohne Zuhause, in überall weggeworfenen Fastfood-Containern und aufgeplatzten Müllsäcken. Nina deutet den Niedergang als Folge einer Weltordnung, in der Männer, ob Präsidentschaftskandidat mit einer Bestechungsklage am Hals oder trunksüchtiger Ex-Mann, immer jemand anderen wissen, der die Schuld hat am eigenen Versagen und Fehlverhalten.
Alltägliche Verschwörungstheorie war das gewesen. Mittlerweile war das die politische Kraft des Internets und nicht anders als jeder andere feudale Entwurf. Immer ein verstörtes, männliches Ego im Mittelpunkt.
Unzweifelhaft liegt eine gewisse Ironie darin, dass im Mittelpunkt des Romans ein verstörtes weibliches Ego steht, das ebenfalls eine ganze Reihe von Verantwortlichen für sein eigenes Unglück zu benennen weiß. Zweifelhaft ist jedoch, ob die Autorin, die in ihren Texten seit eh und je durchaus Sinn für Komik zeigt, ausgerechnet diese Ironie beabsichtigt hat. Jedenfalls lösen sich die vielerlei dunklen Vorausdeutungen aus der ersten Hälfte des Buchs im zweiten Teil aufs Heftigste ein. Nun konzentriert sich die Handlung auf einen einzigen höllisch heißen Tag. Nina findet sich mit blutender Platzwunde am Hinterkopf, beraubt und ohne Papiere, in den Fängen eines feindseligen Medizinsystems wieder, wird des Drogenmissbrauchs verdächtigt, entkommt abenteuerlich, sieht sich am Internetpranger und fürchtet um ihren Aufenthaltsstatus. Die Beklemmung wächst, bis sich am Ende alles in Wohlgefallen auflöst, in einer großen deutsch-amerikanischen Szene mit Ninas hochbetagtem Nachbarinnenpaar.
Sie nahm das Glas, sie konnte nicht antworten, war überwältigt. Alles anders als gedacht? Now, Nina, how are your affairs coming along? Norma schaute sie freundlich verlegen an. We are helplessly romantic, you know. We cannot think of other motives than love affairs. And in the end we are right, usually, you know. Konnte das sein? War sie in die Mitte einer Fernsehserie geraten?
Das ist genau die Frage, die sich der Leserin aufdrängt. Ist die Wendung hin zu Friede, Freude, Eierkuchen, schwarze Schlusspointe eingeschlossen, nicht arg willkürlich? Soll diese freundliche kleine Insel gegenseitiger Fürsorge tatsächlich die Schrecknisse im Kosmos des Öffentlichen aufwiegen? Marlene Strerowitz' Roman, der so vieles behauptet, gibt darauf keine überzeugende Antwort.
Meint Julia Schröder. Marlene Strerowitz, Auflösungen, New York. Erschien im S. Fischer Verlag. Der Roman hat 416 Seiten und kostet 28 Euro. Und das war das SWR Kultur Lesenswert Magazin. Die ganze Sendung, alle Beiträge, alle Gespräche zum Nachhören und viel mehr Literaturthemen finden Sie in der ARD Audiothek und auf swrkultur.de. Die Technik der Sendung hatte Andrea Gress. Mein Name ist Nina Wolf und ich wünsche Ihnen ein schönes, langes Pfingstwochenende mit reichlich Lesezeit. The past, the bridge to nowhere.